Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier mit euch und Ihnen zusammen noch einmal Ostern feiern darf, Gottesdienst feiern darf. Mein Name ist Martin Wehrt. Ich arbeite an der Evangelistenschule Johanneum und seit 20 Jahren und bin da seit wenigen Wochen der Direktor. Und wenn mich jemand nicht kennt oder das Johanneum nicht kennt, dem empfehle ich unseren Frühjahrsbericht, den ich Ihnen hinten hingelegt habe. Da stelle ich mich nochmal ausführlich vor und gegründet Glauben. Da erklären wir nochmal so ein bisschen, was Johanneum ist. Wer das interessiert, wen das interessiert, herzliche Einladung, das mitzunehmen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, rede du heute Morgen zu uns. Lass es in unseren Herzen Ostern bleiben und immer wieder neu Ostern werden. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 21, die Verse 1 bis 13. Und eine kurze Vorbemerkung, das ist ja eigentlich ein völlig verrückter Text, den wir da gleich miteinander lesen werden und hören werden. Denn ein Kapitel vorher war Ostern passiert. Die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen. Er hat sie angehaucht und gesagt, nehmt hin, empfangt den Heiligen Geist. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Thomas war nicht dabei gewesen, eine Woche später, also eigentlich an dem heutigen Sonntag, da ist Jesus dann nochmal wieder in Jerusalem bei seinen Jüngern. Und dann ist Thomas dabei und er sagt zu ihm, komm Thomas, leg deine Finger in meine Wundmale. Und Thomas muss es gar nicht tun, sondern fällt auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und jetzt, Johannes 21 am See Genezareth, scheint das alles wie weggeblasen. Wir wissen gar nicht, wie lange ist das her, diese Begegnung in Jerusalem. 2 Wochen, 3, 4, 3 Monate? Darüber schweigt der Evangelist. Es gibt sogar einige Ausleger, die sagen, das war noch gar keine Osterbegegnung für diese Jünger. Auf jeden Fall scheint alles wie weggeblasen, als wäre Ostern schon völlig in Vergessenheit geraten. Diese Sendung, die Beauftragung, das neue Leben. Der heutige Sonntag heißt Quasimodo Geniti. Das bedeutet wie die neugeborenen Kinder. Und mir scheint es spannend, diese Bezeichnung wie die neugeborenen Kinder mit unserem Bibeltext in eine Beziehung zu bringen. Ich lese den Text in Abschnitten. Sie können jeweils mitlesen und ich nenne den ersten Punkt der Verlust. Da heißt es, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Und sie hatten es offensichtlich sehr, sehr nötig. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. 7 Jünger sind zusammen. 5 werden mehr oder weniger mit Namen genannt. Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Und noch 2 weitere sind dabei. Sie werden nicht mit Namen genannt. Vielleicht waren sie gar nicht aus dem Zwölferkreis. Vielleicht gehörten sie so zum Umfeld dieser Jesusgruppe. Vielleicht können wir uns auch einmal vorstellen, wie es wäre, wenn wir einer dieser unbenannten Jünger wären. Diese 7 wirken so ein bisschen wie ein Grüppchen der Frustrierten, der Planlosen. Keine Spur mehr von Osterfreude, keine Spur von Sendung oder Heiligem Geist, keine Zukunftspläne. Irgendwie scheint für sie das Thema Jesus abgeschlossen. In diesem Abend am See Genezareth. Was macht man, wenn die Pläne irgendwie alle gescheitert sind und alles sinnlos wirkt? Die Jünger schalten auf Autopilot. Petrus sagt, ich will fischen gehen. Das tun, was man gelernt hat. Irgendwie funktionieren. Etwas gegen die Lehre tun und die anderen schließen sich an. Ob der Nathanael vorher jemals fischen war, wissen wir gar nicht. Aber alles scheint besser, als nur da zu sitzen und zu grübeln. Das Bittere an dieser Geschichte ist, der Aktivismus lohnt sich nicht. Das ziellose Umhertigern schafft keine Ruhe. Sie fangen nichts. Nach einer kalten, finsteren Nacht auf einem wackeligen Boot stehen sie weiter mit leeren Händen da. Die Rückkehr in den Alltag ist den Jüngern nicht gelungen. In dieser Nacht fangen sie nichts. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären mit auf dem Boot gewesen, wie fühlen Sie sich da? Wie geht es Ihnen damit? Kennen Sie vergleichbare Situationen in Ihrem Leben? Situationen, in der vielleicht der Frust, die Trauer, die Angst, die Oberhand gewinnt. Wenn auch Glauben irgendwie und Bibellesen sinnlos scheint und einem gar nichts mehr sagt und irgendwie einen nicht anspricht. Und dann Sinnlosigkeit im Glauben und manchmal auch in der Gemeinde so die vorherrschende Stimmung wird. Die Jünger versuchen, in eine Alltagsroutine zurückzukehren. Aber sie fangen nichts. Und das ist vermutlich auch ganz gut so. Denn wenn sie mit vollen Netzen ein Bombengeschäft gemacht hätten, dann hätten sie womöglich zusammen eine Firma gegründet und den Fischereimarkt in Galiläa aufgerollt. Nein, sie fangen nichts. Und ich verstehe den Evangelisten so, die Flucht in die Vergangenheit bringt dich nicht weiter. Die Flucht in die Vergangenheit ist keine Option mehr für dich. Wenn du einmal von Jesus erreicht wurdest und wenn du jetzt deiner Berufung untreu wirst, dann läufst du am Ziel deines Lebens vorbei. Es gibt kein Zurück mehr in die alte Routine. Zum Glück fangen sie nichts, sonst hätten sie das vielleicht nie bemerkt. Zweitens, der neue Auftrag. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Die Veränderung in unserer Geschichte, die geht von Jesus aus. Und ich behaupte einfach mal, das ist immer so. Wir können uns nicht verändern. Zumindest nicht in den entscheidenden Dingen unseres Lebens. Nicht, wenn es um unser Heil geht. Wenn wir manchmal in unseren Gemeinden über Menschen sprechen, die wir einladen und die vielleicht so ein bisschen im Umfeld der Gemeinde sind und die sich so in so einer Halbdistanz bewegen, dann sprechen wir manchmal von suchenden Menschen. So, die sich vielleicht auch gerne zu einem Glaubenskurs einladen lassen und die aber noch so ein Stück davor stehen. Dann sprechen wir von suchenden Menschen und das ist gut und richtig, wenn wir suchende Menschen haben und sind. Suche, so werdet ihr finden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Aber wenn es nur an unserem Suchen liegen würde, dann wären wir arm dran. Oft wissen wir ja gar nicht, wo wir überhaupt suchen sollen. Die entscheidende Suchbewegung, die uns die Bibel bezeugt, ist immer die Suchbewegung von Gott zu uns. Gott sucht uns. Jesus sucht uns, wie der Hirte das verlorene Schaf. Und Jesus hat damals in Galiläa seine Jünger gesucht. Er spürt das sofort, wenn seine Leute in der Krise sind. Er merkt das sofort, dass die offenkundig diese Sendung am Ostermorgen noch nicht wirklich verinnerlicht und verstanden haben. Er sagt, bevor die da anfangen, wieder ganz in ihren Fischereibetrieb zurückzugehen, ich muss die Jungs suchen. Ich muss mit denen nochmal sprechen. Ich muss ihnen nochmal zeigen, wo eine Erneuerung allein möglich ist. Jesus hat damals in Galiläa seine Jünger gesucht. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Gott sei Dank. Die Jünger erkennen ihn erst nicht. Das ist, glaube ich, auch oft so. Jesus ist überraschend. Der Auferstandene ist nicht so unmittelbar wahrzunehmen, damals nicht und auch heute manchmal nicht so unmittelbar wahrzunehmen. Aber er ist gegenwärtig, oft leise, oft ein wenig verborgen. Wenn Sie also glauben, dass Jesus Ihnen fern ist, wenn Sie vielleicht in einer Situation sind, wo der ganze Glaube Ihnen gar nicht so sehr viel sagt, vielleicht oder ich behaupte sogar ganz sicher, ist Jesus schon in Ihrer Nähe. Er sucht Sie, er findet Sie auch. Jesus sagt zu den Jüngern, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Diese simple Frage finde ich so schön. Jesus hält keinen langen Vortrag. Er tadelt auch nicht ihren Unglauben, wie er das früher schon mal getan hatte. Er interessiert sich für ihre allermenschlichsten Bedürfnisse. Die Jungs brauchen nach dieser Nacht dringend was zu essen. Und ich glaube, das dürfen wir selber auch erwarten. Und vielleicht noch mehr, das dürfen andere von uns erwarten. Es geht gar nicht immer darum, lange Vorträge oder lange Predigten zu halten. Eine Einladung zum Essen, eine Hilfe beim Umzug, ein gemeinsamer Spaziergang, ein Zeichen, du bist mir wichtig, sind oft die beste Evangelisation. Wenn wir es lernen, immer wieder neu Leben zu teilen, dann können wir auch wieder die Botschaft an den Mann und an die Frau bringen. Jesus hat ja in unserem Kapitel, Johannes 21, später mit Petrus noch einiges zu klären. Aber damit beginnt er eben gerade nicht. So nach dem Motto, und Petrus, wie war das jetzt mit deiner Treue? Was hast du eigentlich damals in der Nacht vor meiner Kreuzigung so alles gemacht? Hatte ich dir nicht vorher gesagt? Lässt Jesus alles weg. Einfach nur, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann schickt er sie nochmal aus zum Fischfang. Und als sie damit fertig sind, hat er selber den Fisch schon gebraten. So fürsorglich ist Jesus. So fürsorglich dürfen wir ihn erleben. Und so fürsorglich dürfen ihn andere durch uns erleben. Ich glaube, dass das die evangelistische Körpersprache der Gemeinde ist. Dass Menschen merken, hier kriege ich nicht nur Worte. Hier bekomme ich Hilfe zum Leben. Drittens, Erkenntnis und Aktion. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Ein Jünger erkennt ihn, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der war beim Abendmahl neben ihm, der war mit Maria unter dem Kreuz, der war am Ostermorgen als erster nach Maria am Grab. Er erkennt ihn. Woran er ihn erkennt, weiß ich nicht. Er erkennt ihn einfach. Petrus kann nicht mehr warten. Er ist da anders als die anderen. Er muss sofort zu Jesus. Er braucht die Vier-Augen-Begegnung. Und es ist vielleicht ganz gut, dass wir nicht wissen, was die beiden miteinander besprochen haben, wenn sie überhaupt miteinander gesprochen haben. Ich wünsche mir und uns ein bisschen mehr Petrus-Anteile. Wenn wir wie Petrus auch mal übers Ziel hinausschießen, das ist nicht so schlimm. Aber dass wir vielleicht nicht immer warten, 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 sondern auch mal losgehen, loslaufen, losschwimmen, ein Risiko eingehen, so wie Petrus das hier tut. Im Neuen Testament ist ja schon mal ein Fischzug von Petrus berichtet, Lukas 5, 1 bis 11. Das war damals die Berufung des Petrus, du sollst Menschen fischen. Und hier ist wieder ein Fischzug. Und wenn wir den Rest des Kapitels noch lesen, stellen wir fest, dass es auch hier um eine Berufungsgeschichte geht. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer. Die Ausleger überlegen seit Jahrhunderten, ob das ein und dieselbe Geschichte ist, nur einmal vor und einmal nach Ostern platziert und ein bisschen verändert. Ich glaube persönlich, der besondere Clou liegt darin, dass Petrus zwei Bekehrungen, zwei Berufungen hat. Und ich glaube, dass wir das auch sehr oft brauchen. Mindestens. Da ist vermutlich keiner unter uns, der krisenfrei durch sein Christsein käme. Jesus sagt nicht, du hast versagt, ich suche mir andere Mitarbeiter. Nein, Jesus leistet es sich, fast genau dieselbe Geschichte nochmal zu wiederholen. Von nun an wirst du Menschen fischen. Lukas 5. Hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Johannes 21. Wir dürfen unsere Berufung neu hören. Wir dürfen neu anfangen. Viertens und letztens, Mahlfeier. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Am Schluss unseres Textes teilt Jesus Brot und Fisch aus. Auch hier gibt es Streit bei den Auslegern. Ist damit Abendmahl gemeint? Aber beim Abendmahl gibt es doch keinen Fisch. Ich finde, entscheidend ist, dass Jesus zum Essen einlädt und dass er die Gaben austeilt. Das hat er ganz oft gemacht. Mit Pharisäern, mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit seinen Jüngern. Mit uns. Jesus teilt aus. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat und dass er ausgeteilt hat und dass er sich selber gegeben hat für uns. Wir sind in der Osterzeit. Wir haben das gesungen, letzten Sonntag, heute. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Unser Sonntag heißt Quasimodogenity, wie die neugeborenen Kinder. Was war für Petrus und die anderen Jünger der Moment, der zu einer Neugeburt und zu einem Neustart wurde? Was wird denn für uns zu einem Neustart, zu einer Neugeburt? Dass Jesus nahe ist, dass er der Gastgeber ist und dass er einen Auftrag hat. Für den einen vielleicht einen neuen Auftrag. für einen anderen vielleicht den alten Auftrag ganz neu zugesprochen. Wirf das Netz nochmal aus. Weide meine Lämmer. In Jesu Nähe können wir sowohl Ruhe finden als auch neu aktiv werden, wie die neugeborenen Kinder. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.